Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Ist Jesus verrückt? Sollte man ihn einsperren? Was hat seine Familie vor? Oder ist das Ganze vielleicht ein perfider Plan, um ihn aus der Schusslinie zu ziehen? All das und noch mehr heute in dieser Bible Study. Cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind wieder Mittwochabend und studieren weiter bei dem Thema, wer ist eigentlich Jesus? Ja, wir wollen Jesus kennenlernen, wir wollen herausfinden, wer er ist, wer er für uns ist, was er mit unserem Leben machen kann, und wir wollen sehen und ihn immer weiter kennenlernen auf die Art, wie er sich das ausgedacht hat, nämlich durch sein Wort, durch die Bibel. Und wir sind mitten im Markus-Evangelium. Ein kleines Stückchen weiter heute mal wieder, und wir haben heute wieder eine spannende Situation, und heute ist es ein bisschen besonders. Ich habe nämlich zwei Textstücke sozusagen, abgekoppelt. Also wir machen das nächste Stück, Anschluss vom letzten Mal. Wir lassen ein kleines Stück aus, das machen wir nächste Woche, und machen dann das Stück, was danach käme, weil das thematisch Sinn macht. Und das, was wir nächste Woche machen, ist quasi ein Einschub. Siehst du gleich, wenn ich den Text vorlese, dann kannst du nämlich schon mal ein bisschen davon was sehen, worum es hier heute geht. Also, nicht lang schnacken, wir fangen an und finden heraus, wie es mit Jesus und dem Ganzen, was er erlebt, was wir erleben, weitergeht. Wir schauen mal in den Text rein. Das ist unser kleines Stück für heute. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, da wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Und jetzt kommt eigentlich ein kleines Stück, das machen wir nächste Woche. Da ist so ein kleiner Einschub. Ja, und jetzt geht's weiter. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen, und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist unser kleines Stück für heute, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Also Szene einmal kurz für uns. Jesus ist in dem Gebiet da im Norden unterwegs, und er predigt, er tut Wunder, er heilt Menschen, ganz viel macht er. Und wir haben schon am Anfang von Kapitel 3 gehört, dass sich immer mehr Unmut breit macht, ja? Dass zum Beispiel die Schriftgelehrten und die Pharisäer langsam anfangen und sagen: Wie werden wir diesen Jesus los? Wie werden wir den los? Und die schmieden einen Mordkomplott. Und damit sind die jetzt unterwegs. Jesus lässt sich dadurch aber nicht aufhalten, ja? Man sieht das hier wieder. Er geht weiter umher, er predigt, er lehrt, er tut Wunder. Und nun schaltet sich sozusagen eine neue Gruppe ein, und zwar seine Familie. Und wir schauen mal, wie dieses Aufeinandertreffen heute abläuft. Wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, schreib die in den Chat, schreib Frage davor, dann finde ich das nachher wunderbar schnell. Und jetzt steigen wir mal gemeinsam Vers für Vers ein und finden wieder ein bisschen mehr raus. Also, wir fangen an. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, da kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und sein Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Das ist quasi die Ausgangssituation für Jesus heute an diesem Abend, wenn wir ihn treffen quasi. Also er kehrt in das Haus zurück, in dem er wohnte. Wahrscheinlich Kapernaum. Aber ganz typisch Markus, das haben wir schon oft gemerkt, der reiht einfach so Episode an Episode, ja? Der macht so Geschichte an Geschichte. Wahrscheinlich, weil ne, in dem er wohnte, Kapernaum wird auch gerne als die Stadt von Jesus bezeichnet. Ich schreibe mal wahrscheinlich. Kapernaum. Mein Tisch wackelt so ein bisschen. Ich muss mal die Füße draufstellen, sonst wackelt der Stift. Also wahrscheinlich Kapernaum. So, Jesus kehrt in dieses Haus zurück und wieder kommen so viele Menschen zu ihm. So viele Menschen kommen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht mal Zeit fanden zu essen. Ich finde, das ist ein ganz guter Maßstab, ja? Wann merkt man, dass zu viel los ist, dass alles ein bisschen Überhand nimmt, wenn man nicht mal mehr die Zeit findet zu essen? Das ist hier, also im Urtext genauer eigentlich würde es bedeuten, er fand nicht mal Zeit, Brot zu essen. Also sozusagen die Grundversorgung. Es geht jetzt hier nicht darum, dass er ein Drei-Gänge-Menü macht oder so, sondern es geht einfach nur darum, einfach mal eine Stulle zwischendurch. Ja? Also er wird so sehr belagert, dass er nicht mal dazu kommt, weil so viele Menschen zu ihm kommen. Das kennen wir von früher, ne? Vielleicht erinnerst du dich. Das kennen wir aus, es geht eigentlich in Kapitel 1 los. Ja, überall, wo Jesus auftritt, kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr Menschen zu ihm. Und das haben wir nämlich, wie früher, schreibe ich mal, das kennen wir. Zum Beispiel Kapitel 1, glaube ich, haben wir das gesehen, ne? Kapitel 2 auch. Also das ist ganz typisch jetzt hier inzwischen. Ja, Jesus, wo der hinkommt, da kommen die Menschen hin. So, und er und seine Jünger, du erinnerst dich, letzte Woche, da ging es ja um die Berufung, um die Einsetzung der 12 Apostel. So, und die sind jetzt logischerweise mit ihm unterwegs. So. Und er fand nicht mal Zeit zu essen. Als seine Familie, so, und jetzt geht's los, als seine Familie davon hörte, da wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Wovon? Ja, davon. Also es ist nicht ganz so genau. Wahrscheinlich ist so allgemein das gemeint, was man so hört, ja. Das spricht sich herum, ja, ja. Da ist so ein Typ, der heißt Jesus, der kommt eigentlich aus Nazareth. Wer ist, ah, okay, ja, ich kenne irgendwie die Familie. Der hat eigentlich mal, der hat mal Zimmermann gelernt, aber jetzt predigt er. Und er tut Wunder. Der erzählt vom Reich Gottes. Also, ne, davon hören sie, das spricht sich rum. Die hören von seinem Werken, von seinem Wirken. Das ist das Wort, was ich suche. Von seinem Wirken. Schreiben wir mal. Von seinem Wirken hören sie, weil sich das rumspricht. Und was machen sie? Die wollen ihn zu sich nach Hause holen. Nach Hause, wahrscheinlich Nazareth. Mit dem Fragezeichen. Wenn man, da kommen wir irgendwann später zu, Markus 6, da geht es nochmal darum, Jesus, Nazareth, diese Verbindung, ja? Und was meinen Sie? Ja, warum wollen Sie ihn nach Hause holen? Er hat den Verstand verloren. Das ist der Satz, mit dem seine Familie dort ankommt. Er hat den Verstand verloren. Das ist hier die Neues Leben-Übersetzung. Ja, sie wollten ihn zu sich nach Hause holen. Da ist schon so dieser Moment von, die wollen ihn eigentlich mit Gewalt mitnehmen. Also die gehen davon aus, der kommt nicht von alleine mit, ja? Notfalls mit Gewalt, schreibe ich mal. Notfalls mit Gewalt. So, er hat den Verstand verloren. Da möchte ich einmal kurz stehen bleiben, weil das ist ja sozusagen das, was seine Familie sagt. Wir hören gleich, das sind seine Mutter und seine Brüder, die da kommen und sagen, na, er hat den Verstand verloren. Was kann das bedeuten? Das kann A bedeuten, es geht um den Messias-Anspruch. Ja, Jesus rennt da durch die Gegend, verkündet Gott, verkündet das Reich Gottes, gibt sich als Messias, als Sohn Gottes zu erkennen. Und das kommt bei vielen schwierig, problematisch an. Wir haben letzte Woche haben wir gesehen, wie er die 12 Apostel beruft, wie er sozusagen einen endzeitlichen Kreis von Vertretern der 12 Stämme Israel um sich sammelt. Auch das spricht sich rum. Vielleicht ist das, wo die Leute, wo seine Familie sagt, okay, er hat den Verstand verloren. Zweite Möglichkeit, die man manchmal findet, ist, dass sie ihn schützen wollen. Und zwar indem sie als unzurechnungsfähig ihn eigentlich darstellen. Wollen ihn als unzurechnungsfähig darstellen. Du erinnerst dich vielleicht, dass es in in Kapitel 3 am Anfang, Kapitel 3, Vers 6, da fassen ja die Pharisäer und Schriftgelehrten den Plan, ihn umzubringen. Und es gibt die Theorie, dass die Familie ihn sozusagen dadurch schützen will, dass sie ihn wieder nach Hause holt. Ja? Also die Mutter, die Brüder, die kommen und nehmen ihn mit und sagen, der Junge ist nicht ganz bei Sinn, wir nehmen den mit nach Hause, alles gut. So, weil die können sich langsam ausrechnen, es wird ihm über kurz oder lang an den Kragen gehen. Möglichkeit C ist, dass vielleicht von einer Art prophetischen Ekstase gesprochen wird. Wobei eigentlich ich normalerweise zwischen A und B so ein bisschen pendel meistens, wenn es darum geht, was ist es denn jetzt? Was meinen Sie mit, er hat den Verstand verloren? Was deutlich wird in diesem ersten Teil ist aber auf jeden Fall, das können wir mal hier an den Rand schreiben, die Kluft zwischen Jesus und Familie, die wächst. Und damit tatsächlich steht er gar nicht so alleine. Man kann eigentlich vorne anfangen. Ja, bei Mose findet man das, bei David findet man das, bei verschiedenen Propheten findet man das. Dieses abgelehnt werden von der eigenen Familie, vom eigenen Volk teilweise. Ja, es gibt über die Propheten diesen Satz, ein Prophet gilt nirgendwo weniger als im eigenen Land. Das heißt, er ist damit nicht alleine. Aber natürlich ist das schmerzhaft, ja, wenn die Familie sich jetzt gegen ihn stellt. Jetzt kommt ein Einschub, den machen wir nächste Woche. Da geht es darum, dass da sich jetzt nochmal eine andere Gruppe mit einmischt und so ein bisschen auf dieses, er hat den Verstand verloren, Thema aufsattelt. Aber das ist so ein großer Batzen und so viele Themen, die da reinspielen. Und danach, ab 31, kommt ja sozusagen die Begegnung. Du musst dir vorstellen, wir haben jetzt gerade gehört, die Familie, die hört davon und die macht sich jetzt auf den Weg. Und die reisen jetzt von Nazareth in Richtung Kapernaum. Dann passiert dieser Einschnitt, den wir nächste Woche haben. Und jetzt kommt die Familie an. Deshalb machen wir das beides heute zusammen und nächste Woche machen wir die Begegnung, die eigentlich dazwischen ist. Weil die gehört schon damit rein. Thematisch hat die aber einen anderen Schwerpunkt. Das sehen wir nächste Woche. Deshalb jetzt mit Vers 31 geht es weiter und alles, was da fehlt, nächste Woche geht es darum. Also, wer kommt? Seine Mutter und seine Brüder. Die kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Was fällt sofort auf eigentlich? Josef taucht nicht auf. Vielleicht ist Josef schon tot. Er taucht nämlich tatsächlich gar nicht mehr auf. Josef möglicherweise tot. Deshalb kommt die Mutter, Maria. Und wer kommt noch? Seine Brüder. Haben wir hier nicht mit Namen. Wenn wir aber nachher, da kommen wir in Kapitel 6, also dauert noch einen kleinen Moment, wenn wir uns Kapitel 6 später angucken, da gibt es eine Aufzählung und da sind das dann Jakobus, Judas, Joses und Simon. Du merkst, die Namen doppeln sich. Das sind nicht die Apostel, das sind nicht die Jünger. Ja? Also dieser Jakobus ist nicht einer von den Jakobus von letzter Woche. Judas ist nicht Judas, der ihn verrät. Das sind einfach typische Namen. Und da merkst du, zum Beispiel letzte Woche hatten wir es ja, und ich blätter mal zurück, da haben wir ja gemerkt, zum Beispiel bei den Aposteln hier, dass die oft nochmal so eine Erkennung mit dazu haben. Ne? Jakobus, Vers 17, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Damit du weißt, die beiden. ja, oder Judas Iskariot. Ah ja, der Judas. Weil man trifft häufiger mal einen Jakobus oder einen Judas oder einen Simon. Deshalb Simon, dem man den Beinamen Petrus gab. Also, die kommen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Ist wieder spannend, ne? Wir merken das. Wir treffen Jesus eigentlich meistens dabei, dass er lehrt. Das ist so ganz viel der Standard. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Vermutung, warum bleiben sie draußen stehen? Weil es super voll ist. Ja, die kommen gar nicht bis zu ihm vor. Wir hören ja oben, das ist so dicht gedrängt da. Jesus hat nicht mal Zeit, eine Stulle zu essen. Das heißt, da ist so viel los, die schicken jemanden rein, sagen, hier drängel dich mal bitte durch, sag Jesus, dass wir da sind. So, das macht er auch. Und diese kommt dann da rein. Wir sind jetzt sozusagen ab Vers 32, haben wir so den Blick im Haus. Ja, also da kommt jemand rein und wir werden mit reingenommen und lesen jetzt 32. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, ne, was gesagt wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, das machen wir gleich. Also, das ist jetzt erstmal die Botschaft. Ja, die kommen rein zu Jesus, ganz dicht gedrängt. Ja, die sitzen, weil er Jesus lehrt. Jesus lehrt und die Menschen wollen zuhören. Wir hatten ja häufiger mal schon, dass es so ist, dass diese Lehrer-Schüler-Beziehung, was ja so typisch rabbinisch ist zur damaligen Zeit, ja, der Rabbi und seine Schüler, dass das in gewisser Weise auch bei Jesus ist, aber größer. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen bei dem in Kapitel 1, als er die ersten vier Jünger beruft, dass es eben klassisch nicht gerade so ist, wie ein Rabbi das machen würde, dass zum Beispiel ein sozusagen er aus in bestimmten Abständen, aus bestimmten Gruppen immer nur die Besten nimmt, sondern Jesus, der nimmt die Leute und sagt, hier, folg mir nach, egal ob du gerade ein Fischer bist oder sonst was, du folgst mir jetzt nach. So, und die sitzen jetzt dicht gedrängt um Jesus, weil er lehrt, weil er erzählt. So, und der Jesus kriegt zu hören, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. 33, da erwiderte Jesus, und das finde ich total spannend, er macht aus dieser Situation, ja, deine Familie steht vor der Tür, da macht er quasi eine Lehrsituation draus. Lehrsituation. Jesus macht daraus eine Lehrsituation, nimmt diesen Anlass, die kommen, die rufen mich und sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Natürlich weiß Jesus, ja, Jesus weiß, wer seine Mutter ist. Wenn jemand kommt und sagt, deine Mutter steht draußen, dann weiß Jesus, welche Frau da draußen steht, ja. Und wenn jemand sagt, da sind deine Brüder, dann weiß Jesus auch, welche vier Jungs da draußen stehen. Ja, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Stellt er so die Frage in den Raum. Er macht daraus eine Situation, um den Menschen was beizubringen. 34, dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und sind meine Brüder. Wer sind die, die rings um ihn herum sitzen? Das sind die Apostel. Und dann im weiteren Kreis die anderen Jünger. Man kann sich das so ein bisschen wie Kreise vorstellen. Ne? Jesus sitzt in der Mitte und dann sitzen da rundherum um ihn oder zu seinen Füßen sozusagen. Die saßen vielleicht nicht wirklich in Kreisen. Vielleicht saß Jesus auch an der Wand zu. Aber am dichtesten dran an ihn, da sitzen seine Apostel und dann weiter sitzen die anderen Jünger. So teilt sich das so, ne? Und dann vor dem Haus stehen noch viel mehr Leute, die gerade was davon gehört haben. So, aber die Jünger, die Apostel, die 12, die sind am dichtesten bei ihm dran, weil die sind mit ihm unterwegs, die sind mit ihm ins Haus reingegangen, dann kamen andere dazu, dann sammeln sich wieder andere, wie so konzentrische Kreise, kann man sich das vereinfacht vorstellen. So, also und Jesus guckt die an, die ganz dicht bei ihm sind, von denen wir letzte Woche gehört haben, er betet auf dem Berg, ruft die zu sich und sagt, ihr, kommt mit. Und die folgen ihm nach. So, und was sagt er? Das ist meine Mutter. Das sind meine Brüder. Und dann 35 noch hinzugefügt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Nicht hört, ne? Tut. Ja, nicht nur kennen, sondern auch handeln. Vergessen wir ja manchmal. Genau. Und das ist diese Situation, wie die sich da abgespielt hat. Wir haben diesen Einschub nächste Woche. Der bringt uns nochmal ein bisschen Licht auch in diese Situation, in der Jesus sich gerade befindet. Aber es ist so, dass wir hier natürlich einen ganz krassen Moment haben. Einen ganz krassen Moment davon, dass Jesus auf seine Familie trifft, bei der er zur Zeit zumindest auf jeden Fall nicht wohnt. Ja? Und das ist kein schönes Aufeinandertreffen. Ja? Da ist eine Kluft zwischen Jesus und den Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, seiner Mutter, seinen Brüdern. Und Jesus macht so ein paar Dinge in diesem Moment. Und die wollen wir nochmal notieren. Und dann kommen wir gleich noch zu dem Fragenteil. Also ich mach mal eine neue Seite auf. Und da können wir mal ein bisschen was sammeln, was wir heute sozusagen über Jesus lernen. Also was macht Jesus? Jesus, könnte man vielleicht so umschreiben, er gründet eine geistliche Familie. Ja, wenn er sagt, meine Mutter, meine Brüder, und auch zur damaligen Zeit war Mutter und Bruder definiert. Ja, also ne, eine Mutter ist eine Mutter, ein Vater ist ein Vater, ein Bruder ist ein Bruder. So, eine Schwester ist eine Schwester. Und Jesus sagt, naja, ja, wissen wir alle, aber die, die hier bei mir sind, die, die mir nahe sind, das ist meine Familie. Für Jesus ist zweitens diese geistliche Bezeichnung entscheidend. Und viertens sorgt es dafür, dass die Kluft zur Familie größer wird. Das passiert durch das, was Jesus hier tut. Wenn Jesus sich hinsetzt und sagt, die, die hier um mich herum sitzen, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder, dann ist das die Folge davon. Hier Grund 1, ne? Übrigens einer der Gründe, warum man sich in christlichen Kreisen ja manchmal als Bruder oder Schwester anredet, ja, Geschwister im Glauben. Das kommt alles aus dieser Geschichte. Nicht nur aus dieser, aber hier hat das seinen Ursprung. So, jetzt kann man sagen, okay, Jesus verhält sich jetzt, könnte man vielleicht sagen, vielleicht auch nicht ganz korrekt, ne? Immerhin, das ist halt seine Mutter. Das sind halt seine Brüder. So, deshalb aber. Erstens, er hat diese Familie 20 Jahre bummelig, ist geschätzt, ne? Als Handwerker versorgt. Also sie sind ihm nicht egal. Zweitens, da kommen wir bei dem aktuellen Tempo in 3 Jahren oder so zu. Später am Kreuz, da kümmert er sich um die Zukunft der Mutter. Und in 1. Korinther 15 können wir davon lesen. Da erscheint er, Jakobus, nach der Auferstehung, das ist nach Ostern. Da erscheint er, Jakobus, und er kommt zum Glauben. Also, das sind vielleicht jetzt, wenn man es so hört, harte Worte. Sind es bestimmt, ja, es sind harte Worte. Wenn Jesus sagt, dann hat das diese Gründe zur Folge. Und gleichzeitig aber ist Jesus mit seiner Familie nicht fertig. Also, ne, er wird am Kreuz später sich um seine Mutter, um ihre Zukunft sich kümmern. Nach Ostern, nach der Auferstehung, wird der Jakobus erscheinen, der dann wird er sozusagen, wird er, Jakobus wird Leiter in der ganz frühen Kirche. Das heißt, die Geschichte ist noch nicht vorbei, aber sie hat hier einen ganz, ganz krassen, krassen Punkt. So. Und wir können dafür heute echt viel draus mitnehmen. Und da möchte ich nochmal so ein, zwei Sachen aufgreifen aus dem Text von heute, so als Applikation, als Anwendung fürs 21. Jahrhundert, für dich und mich. Und dann kommen wir zu euren Fragen. Also, was lernen wir heute aus diesem kleinen Stück Begegnung Jesus und die Menschen, Jesus und das Volk, Jesus und seine Familie? Erstens, wer die Verkündigung braucht, der ist Jesus nahe. Ja, das Ganze da ist so eng, Jesus hat nicht mal Platz, um richtig was zu essen. Und warum? Weil die Leute zu seinen Füßen sitzen. Die essen heute auch nicht, ja, die sind da, um bei Jesus zu sein. Und da frage ich mich manchmal, wo brauchen wir das? Wo ist Jesus so wichtig für mich? Wo ist er, wo soll er so dicht an mir, wo will ich so dicht an ihm sein, dass ich nicht mal Zeit habe zu essen? Oder andersrum gefragt, wo sind so viele andere Dinge mit einem Mal wichtiger als Jesus? Ja, wo sind die vielen kleinen Momente des Lebens, wo mache ich die viel größer? Und dann kommt irgendwann Jesus. Hier lesen wir, wer Jesus wirklich nahe ist, der kann es in der Zeit vielleicht sogar mal nicht schaffen, was zu essen. Ja, du solltest nicht auf dein Essen verzichten, um Jesus nahe zu sein. Aber es ist die Frage nach der Gewichtung. Es ist die Frage, worauf bist du auch bereit zu verzichten, um nah bei Jesus zu sein? Warum? Weil die eine Sehnsucht nach ihm haben. Die suchen Jesus, die haben die Sehnsucht nach der Verkündigung. Die sitzen um ihn herum, weil er lehrt, weil er spricht, weil er vom Reich Gottes erzählt, weil er das Evangelium verkündet. Und wo brauchen wir das? Wo ist die Sehnsucht in uns so stark, dass wir danach suchen? Das Zweite, was wir heute lernen aus diesem Text ist, äußere Verwandtschaft genügt anscheinend nicht automatisch. Ja? Die Verwandte, die Verwandten, so, Jesu Familie, die drängen hier ja auf so das Ende der Verkündigung, sagen, Jesus, komm mit zu uns nach Hause. Klammern wir jetzt erstmal aus, was der Grund dafür ist, weil sie ihn für verrückt halten oder weil sie ihn schützen wollen oder. Aber sie wollen, dass es aufhört. Und das ist schmerzhaft für Jesus, weil der natürlich weiß, was sein Auftrag ist. Ja, der weiß, ich bin nicht aus Jux und Dollerei hier unterwegs, sondern ich bin hier, um die Menschen Gott nahe zu bringen. Ich bin hier, um die Menschen wieder zu Gott zu bringen. Das ist mein Job, dafür bin ich hier, das ist mein Auftrag, das ist meine Mission, dafür hat der Vater mich hergesandt. Und die Familie sagt, ey, komm doch mal nach Hause. Komm doch mal nach Hause. Was kann das heute bedeuten? Äußere Verwandtschaft. Traditionelle Bekanntschaft mit dem Glauben reicht nicht. Es ist nicht automatisch die Nähe, die Beziehung zu Jesus da, nur weil du vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Die Nähe, die Beziehung zu Gott ist nicht automatisch da, nur weil du vielleicht als Baby oder als Erwachsener getauft wurdest und danach nie wieder was damit zu tun hattest. Das ist kein Automatismus. Die Menschen haben Sehnsucht, die kommen zu Jesus und die sieht Jesus, die schaut er an und sagt, das ist meine Familie, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Meine Mutter und meine vier Brüder, die mich seit bummelig 30 Jahren kennen, die sind es nicht automatisch jetzt. Sondern hier fängt was Neues an. Hier fängt die große, internationale, weltweite Familie Gottes an. Die Brüder und Schwestern Jesu, die sich daraus, und das ist das Dritte, die sich dadurch definieren, dass sie die Sehnsucht haben, dass sie ihn suchen, dass sie zu seinen Füßen sitzen und dass sie seinen Willen tun. Ja? Nicht nur hören, auch tun. Bekenntnis und Dienst. Das ist das, was Jesus hier von den Menschen sucht. Genau. Also viel drin tatsächlich, auch für heute noch. Und wir schauen jetzt mal in eure Fragen. Wie immer, wir starten mit den Fragen zum wirklichen Text von heute und springen dann in so Allgemeines, so viel Zeit, wie wir halt haben dann. Ja? Also ich gehe mal hier rein. Nadine fragt, warum lassen wir Vers 22 bis 30 aus? Hatte ich am Anfang gesagt, vielleicht war es ein bisschen spät, nicht schlimm. Das machen wir nächste Woche. Ja, weil diese beiden Stücke, das hast du vielleicht auch heute gesehen, die passen ganz gut zusammen, wenn man sozusagen sieht, okay, die Familie macht sich auf den Weg und dann die Familie kommt an. Sonst hätten wir das Problem gehabt, wir machen heute, die Familie macht sich auf den Weg, dann noch das, was wir nächste Woche machen oder das dann erst nächste Woche und dann in 2 Wochen, erinnert ihr euch noch, wie die Familie sich auf den Weg macht? Deshalb haben wir das heute alles zusammen gemacht. Ann-Christine fragt, wie erklärt die katholische Kirche Vers 32, 33? Also, 32, 33. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwester steht draußen und fragen nach dir. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die. Okay, ich glaube, ich weiß es. Meinst du von wegen Jesus hat Geschwister? Also Mariendogmen? Ich vermute, es geht um Mariendogmen. Also, es gibt in der katholischen Kirche eine bestimmte Anzahl, ich bin mir nicht ganz sicher, 5, 6, 4, 7 Mariendogmen. Ein Dogma ist ja ein Glaubenssatz in erster Linie erstmal. So, und verschiedene Kirchen, Denominationen haben verschiedene Glaubenssätze. Manche sind gleich, manche sind auch besondere Ausformen. Und in der katholischen Kirche ist es gerade alles, was mit Maria zu tun hat, ein bisschen besonderer als bei anderen. Und ich weiß jetzt auf Schlag tatsächlich gerade gar nicht, wie die damit umgehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tricky wäre, wenn es da jetzt heißt, Moment mal, wieso hat Jesus da auf einmal Brüder? Weil ein Mariendogma ist die ewige Jungfräulichkeit Marias. Mariens, glaube ich, ist das korrekt gesagt. Genau. Oh, ich sehe gerade, haha, ich sehe gerade hier, gib mir eine Sekunde, ich sehe gerade hier im Chat, sind Leute, und das ist das Schöne, ne? Wo war es jetzt? Sind Leute, wie so oft, schlauer als ich. Hagen, der Beste, so oft dabei. Hagen, Sie sagen, das Wort kann auch Cousins bedeuten. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, also ich weiß, dass es das nicht bedeutet. Fangen wir so rum an. Also es gibt, da steht Brüder. So, ja. Und das ist für die Bibel auch kein Problem. Das sind, streng genommen sind es ja Halbbrüder, ja. Das sind die Kinder, also Jesus ist das erste Kind von Maria. Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Jesus, Heiliger Geist, Maria, Engel, Weihnachten, Krippe, ja, noch nicht verheiratet, kein Sex vor der Ehe gehabt mit Josef. Jesus wird geboren. Maria und Josef heiraten dann irgendwann, kriegen danach noch ganz normal Kinder. Um die geht das hier. Das heißt, das sind die Halbgeschwister, streng genommen von Jesus. Gleiche Mutter, anderer Vater. So, ist für die Bibel kein Problem. Wenn die katholische Kirche, ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber Hagen, der hat eigentlich normalerweise, der erzählt kein Mist, sondern wenn der was sagt, ist das fundiert. Dann scheint das vielleicht so eine Möglichkeit zu sein, die sie da sieht. Ist nur ein bisschen tricky, weil das Wort, was da im Griechischen steht, ist nun mal der Bruder. Ne? Und das zieht sich auch die ganze Zeit durch. Und du hast ja zum Beispiel, wenn du dir Lukas anguckst, dann hast du ja auch andere Verwandtschaftsbeziehungen, zum Beispiel über Johannes. So. Das heißt, man konnte damals unterscheiden, was ist ein Bruder und was ist ein Cousin. Und die Bibel spricht hier von Brüdern. So. Was für mich zum Beispiel nicht schlimm ist. So. Relia, auch oft dabei, fragt, wenn Maria doch die Geburt Gottes Sohn verkündigt wurde, dass der Engel kurz vor Weihnachten, wieso sagt die Familie dann, er habe den Verstand verloren? Es müsste doch eigentlich klar sein, warum er so handelt, wie er handelt. Ja und nein, denke ich, ne? Also wir hatten ja vorhin die Option, vielleicht wollen die ihn auch sozusagen unzurechnungsfähig da rausziehen, weil nehmen wir mal an, selbst wenn Maria weiß, okay, Gottes Sohn, Verkündigung, Engel, ich erinnere mich, ne? Und sie bewegt all die Worte in dem Herzen, sagt Lukas ja. Also sie behält das. Kann das ja trotzdem bedeuten, dass die Liebe einer Mutter sagt, ja, und trotzdem gucke ich nicht zu, wie die jetzt gerade anfangen, meinen Sohn umbringen zu wollen. So. Würde ich behaupten, ist vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten. Zweiter Punkt, was sein könnte, ist, ja, sie weiß das alles, sie erinnert sich an das alles, was der Engel gesagt hat. Aber der Engel hat ihr ja nicht gesagt, und er macht das genau so. In Klammern, er heilt, er predigt, er tut Wunder, was nur dazu führt, dass er sich ständig irgendwelche Feinde macht. So, ja? Also ich glaube nicht, dass dass Maria vergessen hat, was der Engel ihr erzählt hat an dieser Stelle. Sie ist entweder einfach überrascht von dem, was gerade passiert, oder sie versucht, Jesus da irgendwie noch, ja, aus Mutterliebe sozusagen da rauszuholen. Petra fragt, warum werden in Vers 31 die Schwestern nicht erwähnt? Vers 31, seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus. Später werden die erwähnt, ne? 32. Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Genau. Dann fehlen sie wieder. Dann ist es, ne, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Genau. ist tatsächlich jetzt nicht so wild. Also es kann eine Handschriftengeschichte sein. Das ist es tatsächlich manchmal an solchen Punkten. Und ich glaube, hier ist es das, dass du Handschriften hast. Also die Bibel wurde ja, gab keinen Kopierer, gab keinen Buchdruck, die wurde von Hand abgeschrieben. Das heißt, Beispiel, in Rom hatten sie das Markus-Evangelium und dann war ein Christ zu Besuch in Rom und sagte, boah, cool, was ihr hier habt. Kann ich mir das abschreiben und mitnehmen nach Korinth? Ja, bitte. Dann setzt er sich hin und schreibt ab. Möglich, er hat die Schwestern an dieser Stelle vergessen. Also es gibt Handschriften, da stehen die Schwestern drin. Für die Geschichte ist das jetzt erstmal nicht wirklich entscheidend. So. Von daher, Jesus hatte Schwestern. Das wissen wir zum Beispiel. Also A, werden sie hier nochmal erwähnt in 32 und B in Kapitel 6, da kann ich einmal hinspringen, da kommen wir ja irgendwann noch zu. Da werden sie auch nochmal erwähnt, allerdings auch wieder ohne Namen. Ne? Also die Schwestern, die werden immer nicht mit Namen erwähnt. Hier. Das ist Markus 6, ein bisschen vorgesprungen. Vers 3. Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Jode, Joses, Judas und Simon, ne, von vorhin. Und seine Schwestern leben hier bei uns. Also es gibt vier Brüder und seine Schwestern, Minimum zwei Schwestern, die im Haus von Maria jetzt wohnen, wo Jesus schon ausgezogen ist. Von daher, also es gibt sie und ich kann jetzt auch nur spekulieren, warum sie jetzt in diesem Vers nicht erwähnt werden. Und ich glaube aber, es trägt für die Geschichte jetzt auch nicht wahnsinnig viel aus. Tisch fragt, ich überlege immer, weil du bist ja auch oft dabei, hast mir glaube ich auch mal eine E-Mail geschrieben irgendwann. Ich überlege immer, Tilo? Ich weiß es nicht. Vers 21, Verstand verlieren und in Vers 33 Familie nicht erkennen. Greift Jesus das auf? Also ob das sozusagen hier aufgegriffen wird, er hat den Verstand verloren, indem er seine Familie nicht erkennt? Also er erkennt seine Familie. Er sagt nur, Familie definiere ich ab jetzt auf einer geistlichen Ebene anders als Mutter und Geschwister. Ja? Genau. Also er erkennt sie. Er ordnet es nur anders ein. Petra nochmal. Ist es nicht oft so in der Familie, dass eine positive und mit Gott verbundene Veränderung nicht alle Familienmitglieder gutheißen? Ja, also das höre ich immer wieder von Menschen, die... Und das liegt ja im Grunde auch an dem simplen Grund, dass wenn der Glaube in dem Leben von einem Menschen Fuß fasst, ja, dann verändert das ja nicht nur ein bisschen, sondern verändert das im Idealfall so gut wie alles. Weil man, Johannes spricht davon, neu geboren wird. Das heißt, da ist eigentlich alles anders als vorher. Und das kann natürlich für Menschen, die Beispiel 30 Jahre mit jemandem leben, befreundet sind oder, und auf einmal ist der Mensch anders. Für uns aus christlicher Perspektive positiv gewandelt, besser. Kann natürlich aber auch in einer anderen Perspektive negativ sein. Beispiel, du hast eine Gruppe von Freunden, die jeden Freitagabend, Samstagabend ordentlich Party mit Alkohol und Drogen und Frauen. Und jetzt wird einer von den Christen sagt, bin ich raus. Dann sagen die, was ist das? Was bist denn du für einer? Ja? Er hat den Verstand verloren, sagen die vielleicht. Also, aus unserer Sicht positiv, aus Sicht von Nichtgläubigen vielleicht auch eher negativ, so in dem Moment. Hier geht es, glaube ich, nochmal tiefer, weil hier ist ja nicht irgendwie Jesus, der eine Erfahrung mit Gott macht, sondern Jesus, der seine Mission, der seinen Auftrag, der seine Sendung erfüllt, der Gott verkündigt. Ja, das ist ja das, wofür er da ist. Aber ja, das ist auch für seine Familie nicht unbedingt einfach. Und umso spannender tatsächlich, dass ja sein einer Bruder zumindest, Jakobus, dass er dem später erscheint, dass der Christ wird und dass der Gemeindeleiter wird sogar noch. Können wir einmal reinspringen? Das 1. Korinther 15. Ja, 1. Korinther 15, da ist es so, dass Paulus erzählt, wie sozusagen er die Botschaft der Auferstehung empfangen hat. Ja? Da fasst er nochmal kurz zusammen und gibt so einen Abriss von den Ereignissen an Ostern und kurz danach. So, ne, begraben, auferstanden, Vers 5, er hat sich Petrus zuerst Petrus gezeigt, später allen aus dem engsten Kreis der Jünger, dann mehr als 500, Und dann hier Vers 7, später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Hier die HFA hat hier so eine Anmerkung. 15,7, das ist der leibliche Bruder von Jesus. Können wir da nochmal lesen. Das ist übrigens die Bibel-App, also wie heißt sie? Die Bibel, bei YouVersion. Ne, und das ist die HFA-Übersetzung jetzt gerade. Also nicht die, die wir eigentlich benutzen, aber trotzdem. Ja, Jakobus. Und wir wissen dann später aus der Apostelgeschichte, dass Jakobus einer der ersten Gemeindeleiter wird. Also selbst bei dem, der hier kommt und sagt, boah, mein Bruder ist verrückt. Selbst bei dem verändert sich noch was. Nadine fragt, denkst du, es könnte sein, dass die Kluft zwischen ihm und seiner Mutter so groß war, weil sie ihn von dem wegholen wollte, was er tun muss, obwohl sie genau wusste, dass er Gottes Sohn ist? Ich vermute, das spielt da auf jeden Fall mit rein. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Maria alles, was Weihnachten passiert ist, vergessen hat. Sie hat auch nicht vergessen, wo ihr Kind herkommt. Jesus wird wahrscheinlich auch vor seinem öffentlichen Auftreten das ein oder andere Wunder mal getan haben. Beispiel, wir lesen zum Beispiel in Johannes 2 bei der Hochzeit in Kana, dass ja seine Mutter zu ihm kommt und sagt, mach doch mal ein Wunder jetzt hier. Ja, also die weiß, was er kann. Und die ahnt, vielleicht wie Mütter das vielleicht so manchmal ahnen, ahnt sie, dass er dass da natürlich jetzt vielleicht auch mehr auf Jesus zukommt, als man als liebende Mutter vielleicht aushalten kann. Also ja. Und Jesus natürlich auf der anderen Seite, der weiß, wofür er da ist. Der weiß, was er zu tun hat. Alles, was wir bisher gehört haben, zielt genau darauf ab, dass er eine Mission hat. Ja, er sagt, er heilt Leute und sagt, erzähl es keinem weiter. Ja, ich bin nicht nur für Heilung hier, ich bin fürs Kreuz hier. Er tut Wunder und sagt, ja, aber behalte es erstmal für dich, weil eigentlich geht es ums Wunder der Auferstehung am Ende. Jesus weiß, warum er hier ist. Und deshalb guckt er natürlich, wie kann ich diese Mission am besten erreichen. Was weiß man von den Halbgeschwistern von Jesus? Kontakt, Verhältnis zu Jesus. Also ein bisschen was über Jakobus habe ich gerade gesagt. Es gibt einen Judasbrief im Neuen Testament. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Judas. Warte mal. Da können wir auch nochmal hinspringen. Komm, wir haben können wir so ein bisschen extra noch. Warte mal, wo ist er? Da. Das ist nämlich ganz witzig, wie der das macht. Genau, da muss ich gerade dran denken. Das hier ist der Anfang vom Judasbrief. Und die Briefe im Neuen Testament, wenn du da mal ein bisschen genauer reinguckst, die fangen ja normalerweise mit so einer Anrede, mit so einer Vorstellung an. Judas, ne, der schreibt das, Judas, der Jesus Christus dient, ein Bruder von Jakobus. Jakobus ist der Bruder von Jesus. Er sagt damit um die Ecke, Jesus ist auch mein Bruder. Also Jesus ist mein Bruder, mein Halbbruder. Ja, Jesus, die hier im ersten Satz, Judas, Jesus, Jakobus, die sind alle im gleichen Haus aufgewachsen. Aber er sagt, Judas, der Jesus Christus dient. In Klammern, das ist mein Bruder, aber Ostern ist passiert, das Kreuz ist passiert, die Auferstehung ist passiert. Das Verhältnis zu meinem Bruder hat sich ein bisschen gewandelt. Ich behaupte nicht mehr, dass der verrückt ist. Ja? Sondern ich schreibe diesen Brief an alle, die Gott zum Glauben berufen hat. In Klammern, inzwischen auch mich. Das heißt, von diesen beiden Brüdern, von Jakobus und von Judas wissen wir, die sind zum Glauben gekommen. Über die anderen beiden, wenn ich da jetzt nicht was übersehe, wissen wir, glaube ich, nicht mehr sonst großartig weiteres. Von den Schwestern auch nicht. Genau. Yvonne fragt, woran machst du es fest, dass Maria Jungfrau geblieben ist? Also mache ich gar nicht fest. Das macht die katholische Kirche. Also ich glaube, du hast da was durcheinander gebracht. Das ist ein Dogma der katholischen Kirche. Ich bin lutherischer Pastor. Wir haben ein paar der katholischen Mariendogmen behalten. Das aber nicht. Wobei, wenn ich mich gerade nicht täusche, ist das, glaube ich, erst später entstanden. Ist das nachreformatorisch? Hagen weiß das bestimmt. Also ich habe nie behauptet, dass Maria Jungfrau geblieben ist. Sie ist Jungfrau, als Jesus geboren wird. Danach nicht mehr. Und bei den Geschwistern logischerweise auch nicht. Genau. Genau, das war so ein bisschen was von den Fragen, die wir heute hatten. Ich gucke nochmal, es kommen bestimmt gleich noch welche nach. Es kommen immer nochmal welche nach. Und genau. Sehr schön. Genau, ich lese gerade so ein bisschen im Chat. Das ist mit den Namen verwirrend. Also ärgert euch nicht, wenn ihr das mit den Namen manchmal durcheinander kriegt. Das ist verwirrend. Also du hast die 12 Apostel, da ist ein Judas drin, da ist ein Jakobus drin, da ist ein Simon drin. Dann hast du die, da sind sogar zweimal Jakobus drin. Dann hast du die Halbbrüder von Jesus, da ist wieder ein Jakobus, das ist wieder ein Joses, den haben wir sonst nicht, aber ein Judas und Simon, das sind aber nicht die gleichen, das sind andere. Dann haben wir später aber den Judasbrief und den Jakobusbrief. Das ist nicht Judas, der ihn verrät, sondern das ist Judas, der Halbbruder. Und Jakobus, du merkst, es ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wir kriegen es hin. Das ist das Gute, wir kriegen es hin. Aber ja, die Namen können verwirrend sein. Hagen, das mit der ewigen Jungfrau weiß ich nicht, bin ja nicht katholisch. Ich vermute, es war schon vor der Reformation, denn soweit ich weiß, war Luther ja auch dämlich. Ja, tatsächlich, also von den reformatorischen Kirchen ist es tatsächlich so, dass die lutherische Kirche, also wir, und die anglikanische Kirche, dass die am ehesten sozusagen vieles Marienmäßiges beibehalten haben. Genau. Ach, guck mal, die immerwährende Jungfräulichkeit, habe ich gerade mal geguckt, war 400 nach Christus schon relativ klar. Genau. In der lutherischen Kirche dann aber anders. Also da ist das zum Beispiel, ist es raus. Sozusagen die immerwährende Jungfräulichkeit. Genau. Genau, in der katholischen Kirche habe ich gerade mal 4 sind es. Ich hatte ja vorhin überlegt, 4, ich habe gerade mal nachgeguckt, 4 sind es in der katholischen Kirche. Die Gottesmutterschaft haben wir auch. Die immerwährende Jungfräulichkeit haben wir nicht. Die unbefleckte Empfängnis. Das bedeutet, das vertauschen Leute manchmal. Manchmal, das merkt man manchmal in so, wenn Leute nicht so ganz viel Ahnung haben, gerade auch im Fernsehen oder im Radio oder sowas. Und die reden dann sozusagen von der Jungfrauengeburt und von unbefleckten Empfängnis, als wäre das das Gleiche. Das ist aber nicht das Gleiche. Jungfrauengeburt bedeutet, Maria ist eine Jungfrau in dem Moment, als Jesus geboren wird. Unbefleckte Empfängnis bedeutet, dass Maria selbst ohne Sünde geboren wurde. Und das ist etwas, das ist das, was ich meinte. Das ist nämlich nachreformatorisch. Die Idee dahinter ist, kann eine Frau, die selber Sünderin ist, Gottes Sohn auf die Welt bringen? So. Und das ist später sozusagen dazugekommen erst. Genau. Und dann gibt es noch die Aufnahme Marias in den Himmel. Genau. Das sind die 4 katholischen. Ach, guck mal, der Markus hier. Ich bin zwar katholisch, aber er stört mich auch nicht. Aber ich finde Gunnars lutherischen Ansatz der Erklärung sehr schön. Danke dir, Gunnar. Danke dir, Markus. Das freut mich. Ne? Vielleicht hast du das mitgekriegt. Es geht mir in allererster Linie um das, was wir hier machen. Ich möchte, dass wir aus dem Bibeltext herauslesen, die Wahrheit herausarbeiten, dass wir aus der Bibel lernen. Klar tue ich das aus einer lutherischen Perspektive. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass man aus anderen Denominationen, aus anderen Kirchen hier nichts mit anfangen kann. Sondern ich möchte, dass das, was wir hier machen, dass das auch was Verbindendes hat. Und das freue ich mich, Markus, wenn du das so erlebst. Das finde ich schön. Genau. Sehr schön. Dennis fragt, wie glaubst du, war das Verhältnis von Josef und Jesus? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war er nicht während der Kreuzigung dabei oder habe ich da was überlesen? Nee, der war nicht dabei. Ich habe eben die Vermutung angestellt, dass er hier schon verstorben ist inzwischen. Also Jesus ist ja so ungefähr 30 Jahre alt. Ende 20, Anfang 30, also so 30, 28. Da. Also man kann das Alter von Jesus berechnen am Datum der Kreuzigung. Und da gibt es anderthalb Möglichkeiten. So, ne, wenn du guckst, wie die Sterne standen, zu welcher Zeit und so. Jesus wird aber so 30, 31, 32, 33 Jahre bei der Kreuzigung gewesen sein. Und wenn man dann zurückrechnet, das kann man anhand der Feste machen, die die Evangelien aufzählen, dann kommt man ungefähr, dass er hier ungefähr 30 Jahre alt ist. Und hier ist Josef inzwischen tot. Vermutlich, weil er kommt einfach nicht mehr vor, ab hier. Also gar nicht mehr hier. Was kann man über das Verhältnis sagen? Man kann nur spekulieren. Also was man weiß aus Markus 6, wo wir vorhin ja kurz reingeschaut haben, ist, Jesus hat offensichtlich nicht bei der ersten Gelegenheit von zu Hause Reis ausgenommen. Er hat mit seinem Vater, also mit Josef, mit seinem Adoptivvater zusammengearbeitet. Er hat den gleichen Beruf gelernt. Ja, er ist ja auch Zimmermann wie sein Vater, so heißt es ja da. Also es kann nicht ganz schlimm gewesen sein. Ich vermute tendenziell sogar eher, wenn wir uns zum Beispiel im Matthäus-Evangelium die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann haben wir, dass der Engel auch Josef erscheint und sagt, du haust jetzt nicht ab, du bleibst bei deiner Frau, du kümmerst dich um das Kind. Dass ich vermute, Josef war wahrscheinlich ein ziemlich, ziemlich guter Adoptivvater. Genau. Aber das ist, wie gesagt, das ist Vermutung. So, vielleicht auch ein Wunsch. So. Ist nächste Woche Frag den Pastor oder die Woche drauf? Wir könnten Frag den Pastor machen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, es wäre theoretisch dran. Ne? Wir haben jetzt dreimal Bible Study gemacht, also Markus. Und dann wäre jetzt einmal, machen wir nächste Woche Frag den Pastor? Finde ich gut. Machen wir Frag den Pastor. Und könnt ihr Fragen gerne zum Beispiel unter dieses Video, also wirklich in die Kommentare unter dieses Video nachher schreiben. Nicht in den Chat, der verschwindet ja irgendwann, sondern richtig in die Kommentare. Oder so. Und ich mache auch nochmal einen Aufruf auf Insta. Genau. Und dann machen wir eine kleine Runde Frag den Pastor und dann machen wir da die Woche drauf das Stück, was wir hier geschoben haben. Also hier schreibt gerade jemand, das berührt mich tatsächlich. Ich bin seit 2 Jahren heimlich Christ, bin 12 Jahre alt und werde von meinen Eltern nicht akzeptiert. Also erstmal tut mir das leid, dass du das so erlebst. Zweitens freue ich mich total für dich, dass du Christ geworden bist. Und wenn wir nachher beten, dann werden wir auf jeden Fall für dich mitbeten, für deinen Glaubensweg. Und vielleicht hat der ein oder andere im Chat auch schon gemerkt oder hat das vielleicht sich schon mental notiert, für dich zu beten, für deine Situation, für das, was du ja wahrscheinlich da auch manchmal durchmachen musst. Also wir beten nachher für dich und ich finde es großartig und ich hoffe, dass der Heilige Geist, dass unser Herr Jesus dich in deinem Glauben immer weiter stärkt. Oh, wichtige Frage, die kam noch nicht. Tina fragt, darf ich mich dann heute noch, auch noch von Familienmitgliedern distanzieren, die nicht verstehen können, dass man diesen Weg gehen möchte? Darf man sich distanzieren? Jein. Also ich glaube, man muss sich auch nicht auf ewig 100 Jahre dem Leid aussetzen in so einer Situation. Aber genauso wenig glaube ich, dass man sagen kann, ich bin Christ, meine Familie nicht, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Das geht auch nicht. Also es ist, nee. Also nein, darf man nicht. Man ist trotzdem dazu berufen, Salz und Licht zu sein, da wo man ist. Und in der Familie ist man nun mal halt. So. Und von daher würde ich sagen, nein. Andersrum muss ich jede Woche bei meinen Eltern oder bei Geschwistern oder entfernten Verwandten zum Kaffee auftauchen, wenn ich weiß, es eskaliert nur in Streit? Vielleicht auch nicht. Ja, also so ein Mittelweg ist es vielleicht. Weil am Ende des Tages weißt du nicht, was Gott mit dir im Leben von den anderen Menschen vorhat. Vielleicht bist du das Beispiel, das in 10 Jahren dazu führt, dass die Familie sagt, ey, langsam macht's Klick bei mir, so. Ich sehe, wie das Leben von Tina sich verändert hat. Ich sehe, wie ihr Leben Früchte trägt. Also von daher. Wurden früher die Menschen nicht wesentlich älter? Ja, ganz früher, aber hier jetzt schon nicht mehr. Also du denkst, glaube ich, an das Alte Testament. Da haben wir diese Listen mit so und so wurde so und so viel 100 Jahre alt. Hier nicht. Also die. Also allein schon aus medizinischen Gründen halt einfach, ne? Die sind deutlich vielleicht nicht, aber die sind auf jeden Fall früher gestorben als heute, im Normalfall. Junge, guck mal, ich breche mir hier einen ab. Und Hagen gibt Tina die richtige Antwort. Hagen, guter Mann. Matthäus 10, 34, folgende. Lies dir das mal durch, Tina. Aber sonst ist es ja ungefähr das, was ich gesagt habe, ne? Genau. So. So, schauen wir mal weiter. Ich glaube, so viele Fragen kamen jetzt gar nicht mehr. Dann können wir gleich nämlich nochmal beten. Ist ja auch gleich schon halb, ne? Ja, wunderbar. Wunderbar. Bevor wir jetzt gleich beten, herzliche Einladung, wenn ihr mögt, dem Kanal folgen, Glocke drücken und diese ganzen Geschichten, ihr kennt es, ne? Diese ganzen YouTuber-Sachen, die man so sagt. Also freue ich mich, wenn ihr damit dabei seid. Auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, gut. Also, lasst uns jetzt nochmal beten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Gott, ich danke dir für diesen Abend heute. Ich danke dir dafür, dass wir dich wieder ein Stück weiter kennenlernen durften, dass wir etwas für unser Leben heute mitnehmen dürfen. Und ich danke dir auch für die Offenheit von den Menschen, die hier aus ihrem Leben erzählen, im Chat, im ja, Miteinander, mit mir, mit dir. Und ich bitte dich, dass es auch weiter so bleibt, dass das hier ein Ort der Gnade ist, ein Ort, an dem wir uns austauschen, ein Ort, an dem wir gemeinsam wachsen können. Und ich bitte dich heute besonders, Name stand nicht dabei, aber du kennst ihn, für den Jungen, der zum Glauben gekommen ist, der das in seiner Familie aber nicht leben kann. Ich bitte dich, dass du ihn segnest, dass du ihn stärkst, dass du ihm Hoffnung schenkst, dass du ihn begleitest und dass du ihn immer weiter, immer fester im Glauben verankerst und verwurzelst, in diesem festen Vertrauen auf dich. Und dass du auch die Herzen Stück für Stück seiner Familie, seiner Freunde öffnest und dass er dort wirklich ja, wie so ein Leuchtturm stehen kann, dass er Salz und Licht sein kann für die Menschen in seiner Umgebung, dass er dort blüht, wo er gepflanzt ist und dass du ihn stärkst dafür. Das bitte ich dich im Namen Jesu und ich bitte dich auch für uns anderen alle, mach uns immer wieder Mut, Hoffnung und stärke uns dafür, dass wir für dein Wort, für deine Botschaft in dieser Welt einstehen und dass wir ja, in deinem Licht wandeln. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz, ganz vielen Dank euch. Wir werden gleich noch den Segen hören. Und dann wünsche ich euch eine schönen restlichen Abend, eine gute restliche Woche. Und freue mich dann auf nächste Woche. Fragt den Pastor, schreibt gerne Fragen hier unter genau dieses Video. Und achtet auf Instagram, da frage ich dann auch nochmal nach Fragen. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Also, geht mit Gottes Segen. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, habt einen schönen Abend. Ganz, ganz vielen Dank euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich.